Radio Prag, Nachrichten.
Die Koalitionsregierung will die Vertrauensfrage nicht mit den Reformgesetzen verbinden. Tausende von Menschen nahmen am Begräbnis von Erzbischof Oceanaschek in Hradec-Králové teil. Hlaváčpan Hradecka siegen bei den French Open. Die Koalitionsregierung von Premier Petr Nečas wird die Vertrauensfrage wahrscheinlich nicht mit der Abstimmung über die Reformgesetze verbinden, wie sie zuvor ankündigte. Wie schreibt die Tageszeitung Bravo in der Freitagausgabe, das Regierungskabinett wird dem Premier zufolge nicht das Risiko eingehen, von den Oppositionssozialdemokraten, Kommunisten mit Obstruktionen gestört zu werden, auch wenn die Opposition nicht über die Stimmenmehrheit verfügt. Wenn nämlich die Regierung die Vertrauensfrage mit einem Gesetz verbindet, muss dieses binnen 3 Monate vom Abgeordnetenhaus gebilligt werden. Laut Nečas kommt auch die Möglichkeit in Frage, dass das Kabinett den Abgeordneten die Reformgesetze vorstellt und dann während deren Erörterung die Vertrauensfrage stellt, ohne sie jedoch mit den Gesetzen zu verbinden. Die Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich am Freitag mit den Vertretern der Regierung über die Reformgesetze wieder nicht einigen können. Sie lehnten die Entwürfe der Gesundheits- und der Rentenreform ab. Der Chef der Assoziation Selbstständiger Gewerkschaften, Bohumir Dufek, sagte nach den Verhandlungen, der geplante Streik werde auch weiterhin vorbereitet. Die Verhandlungen über die Reformen sollen auch nächste Woche weitergeführt werden. Im ostböhmischen Hradec-Králové hat das Begräbnis von Erzbischof Karel Oceanaschek stattgefunden. Den Gottesdienst in der Heiligkeitskathedrale zelebrierte der Bischof von Königgrätz Jan Vokal. Am Gottesdienst nahmen beispielsweise der Prager Erzbischof Dominik Duka, Gesundheitsminister Leoš Heger und Finanzminister Miroslav Kalousek teil. Duka sagte, Oceanaschek habe nicht nur für seine Diözese, sondern für das ganze Land viel bedeutet. Die Kirche habe der Erzbischof als eine Institution verstanden, die den Menschen dienen soll, so Dominik Duka. Tausende von Menschen haben die Heilige Messe auf Großbildschirm vor der Kathedrale verfolgt. Erzbischof Oceanaschek wurde nach der Trauerzeremonie in der Krypta der Kathedrale bestattet. Karel Oceanaschek ist im Alter von 91 Jahren am 23. Mai in Königgrätz gestorben. Priester Oceanaschek, 1945 geworden, 5 Jahre später wurde er geheim zu Bischof geweiht. Mehr als 10 Jahre verbrachte er in kommunistischen Gefängnissen. Ins Amt des Bischofs von Königgrätz durfte er im Dezember 1989 wieder eingeführt werden. 1995 wurde Oceanaschek mit dem Tomáš Garrigue Masaryk Orden ausgezeichnet. Der britische Premier David Cameron wird in bislang inoffiziellen Informationen zufolge Ende Juni Tschechien besuchen. Cameron soll mit seinem tschechischen Amtskollegen Petr Nečas und mit Präsident Václav Klaus zusammentreffen. Der Besuch ist angeblich für den 23. Juni geplant. Cameron wird Prag kurz vor dem EU-Gipfel besuchen, der sich unter anderem mit der eventuellen weiteren Hilfe für das verschuldete Griechenland beschäftigen wird. Der US-amerikanische Filmschauspieler, Regisseur und Produzent John Malkovich wurde am Donnerstag in Prag bestohlen. Einer Polizeisprecherin zufolge brach jemand am Donnerstagabend ins Hotelzimmer ein und stahl dort persönliche Sachen im Wert von einigen tausend Kronen. Malkovich gastierte am Donnerstagabend beim Musikfestival Prager Frühling. Wegen des Diebstahls musste er am Freitag seine Reise nach Polen um einige Stunden verschieben. Im polnischen Lutsch soll Malkovich einen Filmpreis entgegennehmen. Zu einem großen Erdrutsch kam es am Donnerstagnachmittag im Prager Park Stromovka. Vor Ort sind Statiker und Geologen, die die Situation beobachten. Zum Erdrutsch kam es unweit des historischen Schlechterrestaurants. Die Fundamente des Gebäudes, das als Kulturdenkmal gilt, seien nicht gefährdet, erklärte einer der Statiker. Die beiden tschechischen Tennisspielerinnen Andrea Hlaváčková und Lucie Hradecká haben bei den French Open im Damendoppel gesiegt. Im Finale besiegten die Tschechinnen das indisch-russische Duo Sania Mirza und Jelena Vesnina mit 6:4 und 6:3. Mirza und Vesnina sind als siebte der Setzliste in das Turnier gegangen. Für Andrea Hlaváčková und Lucie Hradecká ist der Sieg in Paris ihr bereits 5. aber wertvollster Turniersieg. Zum Abschluss das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien vorwiegend heiter. Im Süden und Osten des Landes sind bei zunehmender Bewölkung vereinzelt Regenschauer oder Gewitter möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 28 Grad Celsius. Sie hören die Nachrichten von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. In unserer heutigen Sendung wollen wir wieder mit Ihnen gemeinsam einen Spaziergang durch Prag vornehmen. In der heutigen Ausgabe unserer gleichnamigen Sendereihe werden Sie mehr zu einem scheinbar unscheinbaren Gebäude am Wenzelsplatz erfahren, das jedoch derzeit die Gemüter der meisten Prager erregt. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Zu Beginn der Sendung aber hören Sie wie gewohnt das Tagesecho und zwar mit diesen Themen. Besuch in Washington. Tschechiens Außenminister Schwarzenberg traf sich mit seiner US-amerikanischen Amtskollegin Hillary Clinton. Und das nicht nur zum Smalltalk. Und Jubiläum. Der Gemeinschaftsgrenzbahnhof in der Region Böhmerwald-Bayerischer Wald zwischen Liesenthal und Bayerisch-Eisenstein feiert am Samstag den 20. Jahrestag seiner Wiedereröffnung. Wir haben für Sie schon einiges über die geplanten Feierlichkeiten in Erfahrung bringen können. Das und anderes mehr hören Sie jetzt gleich im Tagesecho. Viel Spaß beim Zuhören. Es war ein Besuch bei einem engen Verbündeten der Tschechischen Republik. Außenminister Karel Schwarzenberg hatte dennoch auf seiner USA-Reise auch einige unangenehme Themen abzuhaken. Seit Jahren kommen beide Länder nicht voran bei den Verhandlungen über ein neues Investitionsabkommen. Ebenso offen ist die tschechische Beteiligung an einem Raketenabwehrsystem der USA in Europa, obwohl diese Angelegenheit seit letztem Jahr geklärt schien. Christian Rühmkopf berichtet.
Die tschechisch-amerikanischen Beziehungen sind gut, daran zweifelt wohl kein Beobachter. Trotzdem gibt es einige wichtige Verhandlungen, die seit Jahren nicht in Gang kommen. Allen voran die Gespräche über ein neues Abkommen zum Investitionsschutz zwischen beiden Ländern. Nun hat man sich immerhin auf einen Zeitpunkt geeinigt, wie die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton erklärte.
And the minister and I agreed today that our countries would begin talks.
Der Minister und ich haben uns heute geeinigt, dass wir im September Verhandlungen über ein neues, verbessertes, bilaterales Investitionsabkommen aufnehmen. Wir wissen, dass dieses Vorhaben schon lange ansteht, und der Minister und ich wollen dieses Abkommen zu einem Abschluss bringen. Und zwar so schnell wie möglich. Es sei eine Priorität der amerikanischen Regierung, erklärte Hillary Clinton mit Nachdruck. Der bisher gültige Vertrag stammt aus der Zeit kurz nach der Samtenen Revolution und wurde noch mit der tschechoslowakischen Föderativen Republik abgeschlossen. Er sollte amerikanische Investitionen in der jungen Republik fördern. Spätestens nach 10 Jahren war aber klar, dass das Abkommen große Nachteile für Tschechien mit sich bringt. Investoren haben gegenüber dem Staat wesentlich mehr Rechte, als es zum Beispiel dem Standard in der Europäischen Union entspricht. Da gilt es nachzubessern, auch um in Zukunft für Tschechien kostspielige Schiedsverfahren zu vermeiden. Ich bedauere, dass wir 10 Jahre lang nicht imstande waren, zu einer Einigung zu finden mit einem unserer engsten Freunde, Partner und Verbündeten. Erklärte daher auch Schwarzenbergs Amtskollegin Clinton. Ein anderes altbekanntes Thema, der US-Raketenabwehrschirm in Europa und die tschechische Beteiligung daran. Ursprünglich sollte in Tschechien ein Abwehrradar installiert werden. Tschechien versprach sich davon einen Investitionsanschub. Dieses Projekt wurde jedoch zwischen dem Gerangel der amerikanischen und russischen Diplomatie zermahlen. Im vergangenen Jahr erklärte Premier Nečas, es werde in Tschechien immerhin ein Frühwarnsystem entstehen. Aber auch das scheint nicht mehr sicher, bestätigte Schwarzenberg nach den Gesprächen mit Clinton. Wir sind in Verhandlungen mit der NATO in Brüssel, wir sind in Verhandlungen mit den USA. Derzeit ist jedoch noch kein konkretes Ergebnis absehbar.
But I can't tell you for the moment what the concrete result will be.
Denn die USA befinden sich selbst noch in Verhandlungen mit der NATO und vor allem mit Russland, das in den Plänen eines Raketenabwehrsystems eine Bedrohung seiner Machtsphäre sieht. Schwarzenberg konnte also nicht mehr tun, als abermals eine tschechische Beteiligung, in welcher Form auch immer, zu bekräftigen.
Sie hörten einen Beitrag von Christian Rühmkopf zum aktuellen Besuch des tschechischen Außenministers Karel Schwarzenberg in den Vereinigten Staaten. Doch nun zu einem ganz anderen Thema. Am Samstag wird im westlichen Böhmerwald groß gefeiert, und zwar beim alten Grenzbahnhof in Alspettin oder deutsch Liesenthal, einem Ortsteil von Železná Ruda, Markt Eisenstein. Der Anlass für die Feier ist der 20. Jahrestag der Wiederöffnung der grenzüberschreitenden Eisenbahnstrecke, die die tschechische Gebirgsgegend seitdem wieder mit den deutschen Nachbarorten im Bayerischen Wald verbindet. Es ist eine Strecke, die für die gesamte Region schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts große Bedeutung erlangte, erklärt der Bürgermeister von Železnaroda, Michal Schneeberger.
Mit dem Bau der Eisenbahnstrecke kam es zu großen Veränderungen. Das war ein wahrer Durchbruch in der Geschichte der Region. Dank der Eisenbahn entstand nämlich die Infrastruktur für den Tourismus im Böhmerwald.
Um den Tourismus zu beiden Seiten der böhmisch-bayerischen Grenze noch weiter anzukurbeln, wurde im Jahre 1877 zwischen Bayerisch-Eisenstein und Liesenthal ein gemeinschaftlicher Grenzbahnhof errichtet. Man konnte nun von München nach Prag reisen und umgekehrt. Auf einmal kamen in das größte Waldgebiet Mitteleuropas Scharen von Winter- und Sommerurlaubern. Das Eisensteiner Tal blühte auf. Der Zweite Weltkrieg und erst recht die Zeit danach bedeuteten jedoch das jähe Ende dieser Entwicklung. Zu den Zeiten des Eisernen Vorhangs lag der Bahnhof im politisch verordneten Dornröschenschlaf.
Vor 20 Jahren wurde der Bahnhof wieder in Betrieb genommen. Zu den Zeiten des Eisernen Vorhangs war der Bahnverkehr stillgelegt und der Bahnhof in zwei Hälften geteilt. Um beide Seiten deutlich voneinander zu trennen, hatte man eigens eine Mauer hochgezogen. So wie die Berliner Mauer seit 1961 das Symbol für die Teilung zwischen Ost- und Westeuropa war, so war der Bahnhof in der Böhmerwaldgemeinde Alspiertin das Symbol für die Trennung der beiden Völker und ebenso für die Teilung Europas.
Schildert Schneeberger. Der Wiederöffnung des Bahnhofs vor 20 Jahren wohnten unter anderem auch der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl und der damalige Ministerpräsident der tschechischen Teilrepublik in der föderativen Tschechoslowakei, Peter Pithart, bei. Als heutiger Vizevorsitzender des tschechischen Senats will Pithart auch diesmal den Feierlichkeiten zum Jubiläum beiwohnen. Näheres dazu verrät Bürgermeister Schneeberger.
Eine große Attraktion wird ganz sicher der von einer Dampflok gezogene Sonderzug von Pilsen nach Elisenthal sein, für den man Fahrkarten an den Bahnhöfen sowohl in Pilsen als auch in Klattau bekommt. Dieser Zug fährt am Abend wieder zurück. Die Feierlichkeiten beim Grenzbahnhof Elisenthal beginnen um 11 Uhr. Zum ganztägigen Programm gehört auch die Begrüßung des Sonderzugs, der für 12.45 Uhr erwartet wird. Dabei werden auch mehrere Ehrengäste das Wort ergreifen. Es gibt eine reichhaltige Beköstigung und ab 18 Uhr klingt der Tag aus mit einem Festabend in der Aberlandhalle in Bayerisch-Eisenstein.
Mit unseren Informationen zum Jubiläum der Wiederöffnung des Gemeinschaftsgrenzbahnhofs zwischen Elisenthal und Bayerisch-Eisenstein ist unser Tagesecho auch schon wieder beendet. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. So wie jeden Freitag haben wir die nachfolgende Sendezeit für eine weitere Lektion unseres Sprachkurses reserviert. Heute wird Ihnen Markéta Kachlíková einiges beibringen, was man im Tschechischen alles wissen sollte, wenn man in die Kirche geht. Mit ihrem Studio ist Martina Schneibergová.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben in der letzten Ausgabe versprochen, eine Kirche, Kostel, zu besuchen und uns dort umzusehen. In den Kirchenraum tritt man durch ein Portal. Gleich am Eingang findet man meistens ein Weihwasserbecken.
Nádoba na svěcenou vodu.
Oder
Krpenka.
Der Hauptraum der Kirche ist das Hauptschiff.
Hlavní loď.
Dieses wird zumeist durch ein Querschiff
Příčná loď
gekreuzt bzw. von niedrigeren Nebenschiffen
Vedlejší lodi
gesäumt. Diese sind durch Säulen
Sloupy
und Pfeiler
Pilíře
vom Hauptschiff getrennt. In den Nebenschiffen befinden sich oft mehrere Kapellen
Kaple.
Der Raum der Kirche, den nur Geistliche betreten dürfen, ist das Presbyterium
Presbytář
oder
Kněžiště.
Der zentrale Punkt einer katholischen Kirche ist der Altar.
Oltář.
Auch ein Kreuz darf im Presbyterium nicht fehlen. Ein erhöhter Ort in der Kirche, von dem aus der Priester predigt, heißt Kanzel.
Kasaterna.
Meistens über dem Eingang ist der sogenannte Chor,
Chur,
auf dem sich auch ein liturgisches Musikinstrument befindet, die Orgel,
Barhane.
Den Gläubigen stehen beim Gottesdienst die Kirchenbänke zur Verfügung,
Lavice.
Die Beichte findet in einem Beichtstuhl statt,
Spovednice.
Die meisten Kirchen erkennt man auf den ersten Blick bereits vom Außen. Ein wichtiges Merkmal ist dabei der Turm,
Biesch,
auf dem eine Glocke hängt,
Zwon,
und durch ihr Geläut in die Kirche einlädt. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslichen Osatiden.
Soweit die heutige Lektion unseres dauerhaften Tschechischkurses. Und nun zu unserem letzten Thema für heute. Es ist eine einfache Mathematik. Würde man den Wünschen verschiedener Investoren in Prag entgegenkommen und jedes Jahr 2 Häuser abreißen, die zwar auf dem Gebiet der Denkmalschutzzone stehen, aber nicht als Kulturdenkmal geschützt werden, würden in 10 Jahren 40 Häuser in der Prager Denkmalschutzzone verschwinden. Die Lust, altehrwürdige Gebäude abzureißen, scheint in den letzten 2 Jahren fast ansteckend zu sein. Vorige Woche wurde das Urteil über ein Haus aus dem 19. Jahrhundert gefällt, das an der Ecke des Wenzelsplatzes zur Oplet-Palower Straße steht. Unterstützt von einigen bekannten Persönlichkeiten versuchen nun die Liebhaber des alten Prag, das Gebäude doch noch vor dem Abriss zu retten. Ins Prager Stadtzentrum lädt sie Martina Schneiberger im folgenden Spaziergang durch Prag ein.
Spaziergang durch Prag.
Das Haus Nummer 1601 ist eher unauffällig. Es steht neben dem Hotel Jalta, das aber im Unterschied zu dem Eckhaus unter Denkmalschutz steht. Weil das Hotel ein Kulturdenkmal ist, das Nachbargebäude aber nicht. Dem Abriss des Hauses, das an der Ecke des Wenzelsplatzes zur Opletalva Straße steht, hat Kulturminister Besser vorige Woche zugestimmt. Das Gebäude steht jedoch auf einem der wichtigsten Plätze in der Prager Denkmalschutzzone, die auf der Weltkulturerbeliste der UNESCO steht. Josef Stolz leitet die tschechische Zweigstelle des Internationalen Rats für Denkmalpflege und arbeitet mit der UNESCO zusammen. Seinen Worten zufolge geht es im Fall des Hauses Nummer 1601 um einen gefährlichen Präzedenzfall, der auch anderen Investoren erlauben würde, im unter Denkmalschutz stehenden Stadtzentrum von Prag Gebäude abzureißen. Dies könnte für das künftige Schicksal der Prager Denkmalschutzzone wirklich sehr negativ sein, meint Josef Stulz. Seinen Worten zufolge kann sich die UNESCO in die Entscheidung des tschechischen Staates nicht einmischen. Für die UNESCO könne aber der Beschluss des Ministeriums ein Warnsignal sein, glaubt Stulz. Die UNESCO kann in diesem einen Fall nichts machen. Wenn dieser Fall aber weitere Investoren zum Abriss anderer Gebäude anregen wird, kann es die Position Prags auf der Weltkulturerbeliste erschüttern. Über den Abriss des Hauses wurde erstmals im Herbst 2009 laut nachgedacht. Der Investor, die Aktiengesellschaft Václavské náměstí 19, hatte zuvor beim Prager Magistrat die Erlaubnis beantragt, das Gebäude abzureißen und an seiner Stelle ein neues Multifunktionsgebäude zu errichten. Für die Rettung des Hauses, das aus dem Jahre 1880 stammt, setzt sich vor allem die Bürgerinitiative Club für das alte Prag ein. Die Vorsitzende des Vereins, Kateřina Bečková, sagte vor kurzem:
Es stimmt zwar, dass Passanten, die über den Wenzelsplatz gehen und sich das Gebäude näher anschauen, meinen, es sei eigentlich ein ganz normales Haus. Das Haus ist in einem sehr guten Zustand und es gibt keinen Grund, es abzureißen.
Die Entscheidung des Ministers habe die Mitglieder des Clubs für das alte Prag sehr enttäuscht, so Bečková weiter.
Vielleicht sind wir Optimisten, aber wir sind davon überzeugt, dass man über den Abriss des Hauses gar nicht verhandeln dürfte. Es liegt in der Denkmalschutzzone und als Bestandteil dieser Zone hat das Gebäude einen bedeutenden Wert. In der Denkmalschutzzone müssen nicht nur Gebäude mit einer architektonisch besonders wertvollen Architektur stehen, sondern es gibt hier auch Häuser, die das historische Milieu der Stadt ergänzen. Und zu ihnen gehört auch das Haus Nummer 1601.
Die Meinungen der Architekten gehen aber auseinander, was die Qualität des vom Abriss gefährdeten Gebäudes anbelangt. Der anerkannte Architekt und Architekturhistoriker Zdeněk Lukeš erinnert daran, dass nach 1990 bereits einige neue Häuser auf dem Wenzelsplatz erbaut wurden. Neu ist beispielsweise der Palast Euro am unteren Ende des Wenzelsplatzes. Vor kurzem wurde das Haus Diamant abgerissen. Es ist also ein normaler Prozess. Ich meine, dass allzu viel Vorsichtigkeit in diesem Fall übertrieben ist. Das Haus Nummer 1601 ist ein normales Gebäude, das in der Vergangenheit einige Mal umgebaut wurde. Wäre das Haus so erhalten geblieben, wie es am Ende des 19. Jahrhunderts erbaut wurde, hätte man es wahrscheinlich unter Denkmalschutz gestellt. Dann hätte es diesen Schutz verdient. Da es aber mehrmals umgebaut wurde, ist nicht mehr viel Wertvolles erhalten geblieben. Im Unterschied zu seinem Nachbarhaus in der Opletalver Straße, von dem wenigstens die Fassade auch weiterhin bestehen wird. Wenn das Gebäude durch eine Architektur von hoher Qualität ersetzt wird, sehe ich nichts Schlechtes darin. Kateřina Bečková ist anderer Meinung. Sie bereut, dass der Club für das alte Prag nicht zuvor empfohlen hat, das Haus unter den Denkmalschutz zu stellen. Denn das Gebäude sei wirklich beachtenswert, so Bečková.
Das Gebäude stammt aus dem 19. Jahrhundert, wurde später aber umgebaut. Die Fassade stammt aus den 1920er Jahren und entspricht den damals modernen Baustilen. Sie enthält Elemente des Art Deco sowie des Kubismus. Die Fassade passt zur Linie der Häuserreihe, die in Richtung Nationalmuseum verläuft. Wenn an dieser Stelle nun ein Gebäude stehen würde, das die obere Hauslinie überragt, wird es den Blick auf den Wenzelsplatz verdecken.
Um den Abriss des Hauses zu verhindern, formulierte die Bürgerinitiative Club für das alte Prag am vergangenen Mittwoch einen Protestbrief, in dem sie sich an die Regierung, den Prager Oberbürgermeister Svoboda sowie den Bürgermeister des ersten Stadtbezirks Lomecký wendet. Während des ersten Tages wurde das Schreiben von rund 3500 Menschen unterzeichnet, darunter viele Studenten. Der Fall sei ein alarmierender Beweis dafür, dass das Denkmalschutzsystem nicht funktioniere, heißt es in dem Protestbrief. Aber nicht nur der Club für das alte Prag versucht, den Abriss des historischen Gebäudes zu verhindern. Mit einem offenen Brief wandte sich diese Woche auch Ex-Präsident Václav Havel an Kulturminister Besser. Größer als sein Unmut über den geplanten Abriss des Gebäudes sei seine Angst davor, was für ein Monsterbau anstelle des abgerissenen Hauses entstehen werde, schrieb der Ex-Präsident in seinem Brief. Über das weitere Schicksal des Hauses Nummer 1601 auf dem Wenzelsplatz, das diese Woche für Schlagzeilen in den Medien sorgte, werden wir Sie in unseren Sendungen informieren.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.